ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Alena Lagmüller und bei mir im Studio ist mein Kollege Philipp Rayon. Hallo Philipp.
Hallo.
Philipp, du hast zum Thema Mieterstrom recherchiert und erstmal vorweg die Frage, wie bist du denn auf dieses nerdige Thema gekommen?
Es gab im Mai dazu einen Termin am Bundesgerichtshof, eine Verkündung eines Beschlusses. Ich habe damals schon berichtet fürs Fernsehen, es ging um die sogenannte Kundenanlage. Und mir ist das Thema vor allem in Erinnerung geblieben, weil es irgendwie ganz schön sperrig und komplex war.
Ganz schön sperrig und komplex, was denn genau?
Ja, gar nicht mal so sehr rechtlich, vor allem der Sachverhalt, also Kundenanlage, was ist denn das? Und es ging dann um Stromnetze, Verteilernetze, eben Kundenanlagen und dann irgendwie auch noch Photovoltaik. Das Ganze erstmal irgendwie damit übereinzubekommen, dass ich aus der Steckdose Strom bekomme, wenn ich mein Handy laden will, war gar nicht so easy.
Okay, aber dann lass uns Stück für Stück durchgehen. Mhm. Fangen wir mal mit dem Mieterstrom an. Was ist das?
Also Mieterstrom, das ist Strom, der auf Mietshäusern produziert wird und den die Mieter dann direkt kaufen können. Markus Hör bietet das etwa seinen Mietern in Bad Herrenalb im Nordschwarzwald an. Er hat da eine alte Schwarzwaldpension von seinen Eltern geerbt und die zu einem Mietshaus umgebaut. Noch laufen die letzten Arbeiten. Seine drei Mietsparteien haben aber schon seit etwa einem Jahr so einen Mieterstrom. Und ich habe ihn gefragt, wie denn dieses Mieterstrommodell bei ihm abläuft.
Was ist Mieterstrom eigentlich?
Also wir haben eine PV-Anlage, 10 Kilowatt Peak etwa auf dem Dach. Wir benutzen diese Energie, um die Haustechnik, Heizspulen, Wärmepumpe zu speisen. Das Mieterstromkonzept hat den Vorteil, dass wir die Haustechnik damit speisen können, wenn er fließt tagsüber, aber auch den Verbrauch der Mieter. Wenn Mieter ihren Homeoffice-Betrieb haben oder sonst irgendwie Verbräuche haben, tagsüber, Wäsche waschen etc., könntest du den Strom, der sehr günstig, kann ich den weitergeben über die PV-Anlage. Anstatt dass er ans Netz geht, haben wir quasi einen Hausverbrauch und sind somit auch autarker. Ja, müssen weniger einkaufen und geben auch weniger ans Netz raus.
Was ist der Vorteil für die Mieter? Also der Mieter kann ja eigentlich egal sein, ob der Strom jetzt vom Dach kommt.
Okay, da hat sich gezeigt, zwei Vorteile. Wenn sie einziehen, wenn sie das Konzept akzeptieren, dann muss er sich um nichts kümmern. Ja, er macht mit mir einen Vertrag, er bekommt den Strom sofort über den Setup, den ich mit dem Anbieter hier habe. Schon mal das eine beim Einzug. Das zweite ist, er hat ökonomischen Vorteil. Wir sind immer leicht günstiger wie der Markt. Und das tun wir jährlich anschauen und anpassen. Ist jetzt im ersten Jahr, ist in der Einpendelung, aber das ist das Bestreben, dass wir immer den Markt schlagen. Ja? Sowohl den Grundpreis als auch den variablen Preis.
Was ist Ihr Vorteil?
Mein Vorteil ist, dass wir die Anlage abschreiben können, damit, dass alle im Verbund, auch ich, die Anlage effizienter nutzen, eben mehr Autarkie haben, viel weniger ins Netz rausgeben, mehr Strom im Haus verbrauchen.
Können Sie mal konkret sagen, was ist der Vorteil für Ihre Mieter hier konkret in Ihrem Haus?
Wir sind halt 5 bis 7 Cent im Grand günstiger wie der Markt.
Der Preis ist also beim Mieterstrom günstiger, als wenn die Mieter den Strom über einen anderen Stromanbieter bekämen, zum Beispiel über den Grundversorger, das sind ja meistens die Stadtwerke vor Ort. Und zwar vor allem ist der Mieterstrom günstiger, weil die Mieter eben keine Netzentgelte für diesen Strom vom Dach auf dem eigenen Haus da bezahlen.
Okay, Philipp, erklär's mir, als wäre ich 5. Was sind Netzentgelte?
Also bis der Strom aus der Steckdose bei uns kommt, hat er normalerweise einen langen Weg hinter sich. Zum Beispiel vom Gaskraftwerk oder einer Windkraftenergieanlage, also so einem Windrad. Er wird dann erst über Höchstspannungsnetze, dann über Hochspannungs-, Mittelspannungs- und zum Schluss Niedrigspannungsleitungen transportiert. Die Netze werden von sogenannten Verteilernetzbetreibern betrieben. Also das sind alles Stromleitungen. Und davon gibt es in Deutschland wirklich ganz schön viele. Hast du eine grobe Schätzung, wie viele?
Also Stromleitungen, wie lang die insgesamt so sein könnten?
In ganz Deutschland.
Also Deutschland ist ja schon groß und wenn man so Bahn fährt, ziemlich viele Stromleitungen. Ich würde mal sagen so 3000 Kilometer.
Okay, also die Bahnleitungen gehören glaube ich nicht dazu.
Nee, das meinte ich auch nicht.
Aber es sind insgesamt 1,9 Millionen Kilometer Stromleitungen.
Oh mein Gott, wie kann man sich nur so verschätzen? Das ist doch peinlich.
Also, du warst mit den 3000 relativ nah dran. Zumindest gab es auch 3 Nullen. Also diese langen Leitungen werden von den 4 Übertragungsnetzbetreibern und den Verteilernetzbetreibern eben betrieben, gebaut und instand gehalten. Verteilernetzbetreiber gibt es über 800 in Deutschland. Und wenn ich jetzt Strom zu Hause aus der Steckdose ziehe, um mein Handy zu laden, dann zahle ich dafür mit der Stromrechnung unter anderem Netzentgelte. Die sind dafür da, dass die Netzbetreiber ihre Netze betreiben können. Also zum Beispiel die Investitionskosten wieder reinbekommen oder auch den Betrieb und die Instandhaltung finanzieren können. Die Netzentgelte sind unabhängig davon, auf welche Strecke mein Strom geflossen ist. Also ganz egal, ob ich jetzt Strom aus Windkraft von der Nordsee bekommen habe und hier bei uns in Karlsruhe gezogen habe oder ob der Strom eigentlich vom Gaskraftwerk um die Ecke kommt. Die Bundesnetzagentur hat da ein ganz gutes Bild verwendet, finde ich. Das Netzentgelt ist quasi wie die Briefmarke bei der Post. Da zahle ich auch dafür, dass der Brief ankommt, ganz egal, wie weit er denn gereist ist.
Und der Markus Hör, also der Mann aus dem Nordschwarzwald, mit dem du gesprochen hast, der bietet nun Strom quasi mit einer besonders günstigen Briefmarke an.
Genau.
Das klingt ja eigentlich ganz gut. Sind die Mieter denn genauso angetan davon?
Also mit den Mietern von Markus Hör konnte ich leider kein Interview führen. Die konnten alle nicht, als ich da war. Aber ich habe mit einer Mieterin zumindest telefonieren können. Und die war nicht ganz abgeneigt vom Konzept. Eigentlich sogar sehr angetan. Allerdings haben die Mieter, weil das Projekt dann noch nicht so lange läuft, noch keine Abrechnung bekommen. Sie können also noch nicht sagen, wie viel konkret sie jetzt wirklich eingespart haben. Insgesamt ist Mieterstrom für die Mieter aber schon vorteilhaft, sagen auch die Verbraucherzentralen. Und das sind ja eigentlich so die Anwälte der Verbraucher und Verbraucher. Matthias Bauer zum Beispiel von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hat die Vorteile mir so zusammengefasst.
Es ermöglicht den Mietern sehr günstig Strom zu beziehen. Es ist durchaus eine ordentliche Einsparung, die hier zu erzielen ist. Und dann erhalten sie auch erneuerbaren Strom, ohne selbst hier jetzt zum Beispiel eine Solaranlage betreiben zu müssen. Das macht dann der Vermieter.
Der Mieterstrom hat also sowohl Vorteile für den Vermieter, wie uns Markus Hör beschrieben hat, aber auch für den Mieter.
Also quasi einfach eine Win-Win-Situation.
Ja.
Beim Mieterstrom sparen die Mieter Netzentgelte, also Stichwort günstige Briefmarke. Aber du hast ganz vorhin auch noch von einer Kundenanlage gesprochen. Da bin ich auch hängen geblieben. Was ist das?
Die ist Teil des Problems beim Mieterstrom gerade. Eine Kundenanlage ist eine Ausnahme von den Regeln für Verteilerstromnetze. Also der Grund, warum keine Netzentgelte anfallen und auch weniger Bürokratie besteht bei den Mieterstrommodellen. Die Kundenanlage ist eigentlich ein rechtlicher Begriff aus dem Energiewirtschaftsgesetz, aus dem ENWG. Der Bundesgerichtshof hat mit seinem Beschluss im Mai im konkreten Einzelfall entschieden, was alles unter einem Stromnetz zu verstehen ist. Und das hängt dann eben auch eng mit der Kundenanlage zusammen.
Aber nur noch mal kurz für mein Verständnis. Jede Mieterstromanlage ist irgendwie eine Kundenanlage, aber nicht jede Kundenanlage ist gleichzeitig auch eine Mieterstromanlage.
Das ist richtig und vor allem ist eine Kundenanlage bislang kein Verteilernetz gewesen und hatte deswegen nicht die hohen Anforderungen von Stromverteilernetzen zu erfüllen. Dadurch eben keine Netzentgelte und eben auch viel weniger Bürokratie. Die Kundenanlage war quasi eine Sonderausnahme von den Regeln für Stromnetze und dadurch so attraktiv.
Wow, okay. Jetzt weiter im Text, weiter mit dem Cliffhanger. Was hat der BGH eigentlich entschieden?
Ja, nichts Gutes, zumindest aus der Perspektive der Mieterstrombefürworter. Der BGH hat nämlich ein EuGH-Urteil, also des Europäischen Gerichtshofs, umgesetzt und dabei den Anwendungsbereich von Stromnetzen so ausgeweitet, dass für die Sonderregelung, also die Kundenanlage, nur noch wenig Platz bleibt. Jetzt ist in der Folge unklar, welche Projekte noch als Kundenanlage gelten und welche nicht. Wenn sie aber keine Kundenanlage sind, dann wären sie ja jetzt ein Verteilerstromnetz und das würde heißen, es gibt Netzentgelte und viel mehr Bürokratie. Und dadurch würde sich diese Kundenanlage, also die ehemalige Kundenanlage, die jetzt eben ein Verteilerstromnetz ist, nicht mehr rechnen. Ob ein einzelnes Projekt am Ende eine Kundenanlage noch ist und damit von den positiven Sonderausnahmen der Stromnetze profitiert oder keine Kundenanlage, aber dafür ein Stromnetz, das entscheiden die Verteilernetzbetreiber.
Da kann man nur hoffen, dass sich da alle 800 Verteilernetzbetreiber dann auch einig sind.
Ja, kann man hoffen und das ist genau das Problem, sind sie nämlich nicht. Es gibt eine große Unsicherheit, das beschreibt Hans-Jörg Zeller von Green Planet Energy. Das ist eine Genossenschaft, die mal von Greenpeace gegründet wurde und selbst Mieterstrom anbietet.
Verschiedene Verteilnetzbetreiber interpretieren aktuell den BGH-Beschluss auf unterschiedliche Art und Weise. Und dadurch ist es für uns sehr schwierig zu planen und es macht es auch sehr aufwendig und hindert natürlich auch dadurch Investitionen.
Heißt wenig Rechtssicherheit nach dem BGH-Beschluss und dadurch weniger Planungssicherheit, weniger Investitionen und dann auch unterm Strich weniger Photovoltaikanlagen auf Mehrfamilienhäusern.
Okay, lass uns das jetzt nochmal vertiefen. Dafür haben wir mit Thorsten Müller von der Stiftung Umweltenergierecht über diesen BGH-Beschluss gesprochen. Thorsten Müller ist Mitgründer und wissenschaftlicher Leiter der Stiftung mit Sitz in Würzburg.
Hallo, Herr Müller.
Hallo.
Damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie auch einsortieren können, die Stiftung Umweltenergierecht ist vielleicht nicht allen so geläufig. Was macht die Stiftung? Was machen Sie?
Die Stiftung Umweltenergierecht ist eine außeruniversitäre rechtswissenschaftliche Forschungseinrichtung, die sich mit allen Rechtsfragen rund um die Energiewende beschäftigt. Wie muss sich der Rechtsrahmen ändern, um die klimapolitischen Ziele zu erreichen? Das ist die Leitfrage, zu der forschen wir zum europäischen Recht, zum deutschen Recht in ganz vielen Bereichen.
Und wie werden Sie finanziert?
Die Stiftung finanziert sich aus Eigenmitteln, also den Erträgen des Stiftungskapitals, aber vor allen Dingen aus Forschungsfördermitteln des Bundes, der EU-Kommission, von Ländern und einer institutionellen Förderung des Bundes.
Und Sie sind Mitgründer und wissenschaftlicher Leiter dieser Stiftung?
Genau, ich habe die Idee mit in die Welt gesetzt und die Stiftung 2011 gegründet mit 45 anderen Personen und darf sie wissenschaftlich leiten. Zusammen arbeite ich dann mit gut 60 Kolleginnen und Kollegen.
Herr Müller, wir haben uns ja heute hier versammelt, um einmal über diese Mieterstromanlagen zu sprechen und über einen BGH-Beschluss, der dafür einigermaßen Unruhe gesorgt hat. Und wir haben vorhin schon gehört, dass seitdem der Anwendungsbereich für Stromnetze bzw. Kundenanlagen etwas unklar ist oder vielmehr unklar, was man worunter subsumieren muss. Herr Müller, was genau hat der BGH da eigentlich entschieden?
Der Bundesgerichtshof hatte die Aufgabe, den eigentlich relativ eindeutigen und langen Text im deutschen Recht in Einklang zu bringen mit einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Und der Europäische Gerichtshof hatte im November des letzten Jahres festgestellt, dass die Mitgliedstaaten, also in diesem Fall Deutschland, nicht das Recht haben, von dem Verteilernetzbegriff Ausnahmen zu definieren. Und die Kundenanlage, um die es hier geht, die ist eine Ausnahme. Die hat der deutsche Gesetzgeber vor einigen Jahren ins Energiewirtschaftsgesetz geschrieben und gesagt, wenn ihr diese vier Voraussetzungen, die dort geregelt sind, erfüllt, dann müsst ihr nicht die Anforderungen einhalten, die ansonsten ein Netzbetreiber einhalten muss. Und dieser Wortlaut, den darf man jetzt so eins zu eins nicht mehr anwenden. Das war die Aufgabe, die der BGH vorhatte und er hat in einer europarechtskonformen Auslegung den Anwendungsbereich enger gefasst als bisher.
Also den Anwendungsbereich für Stromnetze, für Verteilernetze oder den für die Kundenanlage?
Den Anwendungsbereich für die Kundenanlage. Der EuGH hat nämlich gesagt, alles ist erstmal grundsätzlich ein Verteilernetz, in dem Strom transportiert wird mit dem Zweck, damit Kunden zu beliefern. Und das betrifft alle Netzinfrastrukturen im Wesentlichen und damit auch das, was wir als Kundenanlage im deutschen Recht bezeichnen.
Die Kundenanlage, unter die bisher zum Beispiel auch die Mieterstromanlage, das Mieterstrommodell gefallen ist, hat jetzt womöglich keinen Bestand mehr oder gilt dann jetzt auch als Stromnetz, als Verteilernetz und fällt damit auch unter die ganzen Anforderungen, also Regulierung und Netzentgelte.
Das ist richtig. Und das war genau der Kniff, den man vorher hatte. Man wollte bestimmte Leitungsinfrastrukturen von diesen Pflichten ausnehmen und hat deshalb die Kundenanlage definiert. Und da hat der Europäische Gerichtshof gesagt, das ist nicht vereinbar mit dem europäischen Recht, konkret mit der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie.
Also wir haben jetzt quasi eine neue Definition für Stromnetze, die deutlich weiter ist als die alte. Und damit ist der Restbereich für die Kundenanlage, für die Sonderregelung kleiner geworden. Und trotzdem gibt es Unklarheit, welche Mieterstrommodelle jetzt unter die Ausnahme, also die Sonderregelung Kundenanlage fallen können, damit weiter unreguliert sind und welche nicht. Haben Sie da ein Gefühl, wie man den BGH-Beschluss verstehen muss, wie man ihn interpretieren muss und konkret welche Mieterstrommodelle jetzt darunter fallen und welche nicht?
Ein Gefühl ja, aber ein sehr unkonkretes. Das ist die Problemlage, mit der wir alle konfrontiert sind. Der Europäische Gerichtshof hat in seinem Urteil festgestellt, es gibt Netzinfrastrukturen, die nicht Netze im Rechtssinn sind. Und welche das sind? Das kann der jeweilige Mitgliedstaat definieren. Der Europäische Gerichtshof hat nur festgestellt, dass die Art und Weise, wie Deutschland das gemacht hat, die Kriterien zur Abgrenzung zwischen Kundenanlage und Verteilernetz, die sind ungeeignet. Die verstoßen gegen das Europarecht. Also wissen wir, es darf etwas wie eine Kundenanlage geben. Wir wissen aber nicht, weil das hat weder der EuGH noch der BGH festgestellt, wo verläuft diese Grenze. Und bisher sind Mieterstrommodelle ja relativ groß. Es betrifft ganze Quartiere, mehrere Wohnblöcke, die verbunden werden. wo normalerweise ein ganz normaler Netzbetreiber die Leitungen gelegt hätte, wurden als Kundenanlage zusammengefasst. Das dürfte wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr möglich sein. Aber ein Mieterstrommodell innerhalb eines Gebäudes, also wir haben einen Wohnblock, 25 Wohneinheiten, darauf eine Photovoltaikanlage, im Haus wird dieser Strom verteilt, das ist nach meinem Gefühl auch in Zukunft weiter möglich.
Sie sagen, wenn es nur innerhalb eines Hauses ist, dann ist das eigentlich unproblematisch. Aber auch da gibt es anscheinend unterschiedliche Auffassungen deutschlandweit und etwas Rechtsunsicherheit.
Das Schöne am Europarecht ist ja, dass man nicht alleine ist. Wie machen das denn die anderen EU-Mitgliedstaaten? Da gibt es ja bestimmt auch eine Menge Photovoltaikanlagen auf Mehrfamilienhäusern.
Das kann ich Ihnen leider gar nicht so genau sagen. Wir arbeiten nur sehr punktuell rechtsvergleichend. Das ist immer sehr aufwendig. Aber vermutlich gibt es zwei Lösungen dafür. Die eine ist eine sehr pragmatische. Man macht es einfach, ohne dass es dafür Regelungen gibt. Und solange alle zufrieden sind, wo kein Kläger da, kein Richter. Ob es positive Regelungen dazu gibt und wie man damit umgeht, das weiß ich leider nicht.
Haben Sie denn eine Idee, wie sich dieses Problem, das Sie gerade skizziert haben, also diese Rechtsunsicherheit, die wir jetzt für bestimmte Anlagen haben, wie die sich beheben ließe in Deutschland?
Der Gesetzgeber könnte versuchen, den europäischen Spielraum auszufüllen und zu konkretisieren. Das, was nur dabei wichtig ist, dass er nicht den Spielraum, den er hat, wieder überzieht. Dann hätten wir dieselbe Situation, in der wir jetzt sind. Wir haben deutsches Recht geschaffen. Der EuGH sagt irgendwann, nein, das ist nicht rechtmäßig und wir wissen wieder nicht, was zu tun ist. Insofern sollte der Gesetzgeber den Bereich relativ eng fassen. Und das wäre eine Möglichkeit. Man fasst ihn so eng, dass man sagt, alles, was in einem Gebäude ist, kann weiter als Kundenanlage betrieben werden. Sobald mehrere Gebäude im Spiel sind, ist es keine Kundenanlage mehr, sondern dann ist man im ganz normalen Verteilernetz. Das könnte für bestimmte Mieterstromkonstellationen eine Lösung sein, für andere nicht. Und es könnte vor allen Dingen für viele Anwendungsbereiche der Kundenanlage im industriellen Bereich keine Lösung sein. Es gibt noch einen zweiten Weg. Der Gesetzgeber könnte sagen, ja, das ist ein Netz im europäischen Sinne und da gelten auch die Anforderungen, die das Europarecht an Netze stellt, aber nicht die Anforderungen, die der deutsche Gesetzgeber on top für Netzbetreiber geschaffen hat. Wir hätten dann sozusagen ein Verteilernetz light, das den europäischen Mindestanforderungen entspricht. Diese zwei Optionen hat er, die Grenze neu und enger definieren oder den Kanon der Pflichten neu zu definieren und auf das europäische Mindestmaß zurückführen.
Sie haben gerade schon gesagt, in der ersten Variante, dass es noch andere Kundenanlage-Anwendungsfälle gibt als den Mieterstrom. Beim Mieterstrom ist das ja so relativ plastisch. Man hat eine Photovoltaikanlage, entweder auf einem Mehrfamilienhaus oder vielleicht mehrere auf mehreren Mehrfamilienhäusern. Aber es gibt eben auch andere Beispiele für Kundenanlagen als den Mieterstrom, wo es ja relativ eindeutig ist, wie man das Ganze bewerten möchte, zumindest aus einer politischen Sicht. Welche Anwendungsfälle sind das?
Das sind ganz häufig ganz klassische Gewerbe- und Industriegebiete.
Was für eine Rolle spielt das da?
Dort haben wir häufig eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage, die Strom und Wärme in diesem Industrie- und Gewerbegebiet bereitstellt. Und auch dort wird über eine nicht öffentliche Leitungsinfrastruktur dieser Strom verteilt. Der ökonomische Vorteil bei diesem Industrie- und Gewerbegebietmodell, genauso wie bei Mieterstrom, ist, dass diese Leitung kostengünstiger den Strom transportieren können. Es fallen keine Netzentgelte an. Und solange ich in diesem Inselbetrieb bin, die Kundenanlage als Inselbetrieb habe, muss ich keine Netzentgelte bezahlen. Ich muss irgendwie die Kosten für die Errichtung dieses Netzes ausgleichen, aber nicht die ganzen vorgelagerten Netzentgelte mitbezahlen. Das ist der ökonomische Anreiz, warum viele versucht haben, solche Kundenanlagen zu errichten. Und ich war letzte Woche in einer Anhörung im Bundestag, da war auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag. Die haben gesagt, es gibt ungefähr 100.000 Anwendungsfälle für die Kundenanlage in Deutschland. Und die ganz große Masse davon sind nicht Mieterstrom, sondern industrielle und gewerbliche Anlagen.
Und die haben jetzt auch ein Problem im großen Stil nach dem BGH-Beschluss?
Ja, die haben dasselbe Problem. Ja, in den allermeisten Fällen dürfte das eine Situation sein, in der wir in Zukunft nicht mehr so weiterverfahren können, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Das dürften in vielen Fällen auch ganz normale Verteilernetze sein.
Das erklärt auch, es gibt einen Verbändeappell von 27 Wirtschaftsverbänden, die eine Reform und vor allem Übergangslösung da sehr zeitnah fordern. Und unter diesen Verbänden ist neben dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag, DIHK, auch der BDI, der Bund der Deutschen Industrie und einige andere große Wirtschaftsverbände. Denen geht es wahrscheinlich weniger um den Mieterstrom und mehr um solche Modelle und Anwendungsfälle.
Das ist zu vermuten. Das ist ihre Kernklientel.
Mhm. Es gibt neben diesem Verbänderappell auch noch eine Stellungnahme des Bundesrates rund um eine aktuelle Novellierung des Energiewirtschaftsgesetzes, des ENWGs. Und der Bundesrat und auch diese Verbände fordern die Bundesregierung sehr konkret auf, zumindest für eine Übergangslösung zu sorgen, um die akute Rechtsunsicherheit gerade zu beseitigen. Können Sie mal skizzieren, wie so eine Übergangslösung aussehen könnte? Oder gibt es da überhaupt einen Spielraum?
Vermutlich ist dieser Spielraum sehr eng und vielleicht besteht er vor allen Dingen daraus, eine Regelung zu schaffen, die vielleicht europarechtlich nicht sauber ist, aber so lange Bestand haben kann, bis eine Anschlussregelung geschaffen worden ist. Man könnte bestehende Netze jedenfalls vorübergehend befreien von bestimmten Grundpflichten, die der Netzbetreiber hat. Ein Netzbetreiber braucht zum Beispiel eine Genehmigung für seinen Netzbetrieb und kein Betreiber in der Kundenanlage hat diese Genehmigung beantragt. Nun stellt sich die Frage, was ist das? Ist das also ein rechtswidriger Zustand und muss da irgendjemand eingreifen? Solche Fragen könnte man vorübergehend suspendieren und damit ein Maß an Rechtssicherheit schaffen, das ein Weiterbetrieb zulassen könnte.
Okay, und was würde das für Mieterstrommodelle heißen? Gibt es da überhaupt irgendeine Übergangslösung, um nochmal zu unserem Ausgangsthema zurückzukommen?
Naja, auch für Mieterstrommodelle, die eben viele Gebäude verbinden, stellt sich ja die Frage, ob das ein Verteilernetz ist und ob der Betreiber der Kundenanlage jetzt eigentlich eine Genehmigung für einen Netzbetrieb stellen müsste. Insofern sind die Problemlagen sehr identisch, egal ob ich im Industriegewerbegebiet oder im Mieterstrom bin. Für alle Beteiligten stellen sich dieselben Herausforderungen.
Das war Thorsten Müller von der Stiftung Umwelt-Energie-Recht. Vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
Dankeschön. Ich danke Ihnen.
Mit dem BGH-Beschluss ist also Rechtsunsicherheit entstanden. Seit unserem Gespräch mit Thorsten Müller hat es nun eine Gesetzesanpassung gegeben. Philipp, was sagt die?
Ja, also der Bundestag hat das Energiewirtschaftsgesetz geändert und auf den wirklich allerletzten Metern bei den Verhandlungen rund um diese Gesetzesänderung wurde noch etwas zur Kundenanlage rein verhandelt und um die geht's ja hier bei dem ganzen Thema.
Oh, das heißt also tschüss Rechtsunsicherheit, hallo Rechtssicherheit.
Ja, ich würde sagen ein entschiedenes Jein. Es gibt jetzt eine Übergangslösung. Alle konkreten Projekte, die bislang von der Sonderregel profitiert haben, also eine Kundenanlage waren, sie waren also als Kundenanlage an das Stromverteilernetz angeschlossen, die sind jetzt für 3 Jahre sicher weiter eine Kundenanlage. Für sie gilt also quasi der BGH-Beschluss nicht. Das ist die Rechtssicherheit, die es jetzt gibt. Aber die Rechtsunsicherheit bleibt für alle neuen Projekte, die momentan also noch in der Planung sind oder erst noch neu gebaut werden. Für die gibt es so eine Übergangslösung nicht. Und das heißt, die Rechtsunsicherheit, die wir von Thorsten Müller beschrieben bekommen haben, die bleibt für solche künftigen Projekte weiter bestehen.
Okay, und wie wird das jetzt bewertet?
Ich habe darüber nochmal mit Thorsten Müller gesprochen und er hält es für eine pragmatische, aber europarechtswidrige Lösung.
Blöd.
Ja, in der Tat. Er sagt, das Ganze lasse sich eigentlich mit dem, was der Europäische Gerichtshof da entschieden hat, nicht übereinbringen. Aber gleichzeitig sorgt es zumindest für die bestehenden Projekte jetzt erstmal für eine gewisse Planungssicherheit oder für eine Kalkulierbarkeit aus einer wirtschaftlichen Perspektive. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer, die fordert nun schnell eine Lösung auch für Neuprojekte. Die muss man wahrscheinlich dann weiterhin auf einer europäischen Ebene suchen. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer begrüßt aber diese Übergangsregel für bestehende Projekte. Die haben jetzt eben Planungssicherheit und die gilt für Kundenanlagen in der Industrie, aber auch für Mieterstromprojekte.
Aber wie viele Mieterstromprojekte gibt es eigentlich überhaupt?
Die Bundesnetzagentur weiß von ca. 5.500 angemeldeten Mieterstromprojekten. Das sind solche, die auch eine Förderung bekommen haben. Das Potenzial für neue, weitere Mieterstromprojekte sei aber eigentlich ziemlich groß, sagt Ralf Henger. Ich habe mit dem Wirtschaftswissenschaftler vom Institut der Deutschen Wirtschaft, dem IW, in Köln gesprochen. Und in dem Gespräch geht es auch um den Verbändeappell, den 27 Wirtschaftsverbände vor kurzem verfasst haben. Darunter etwa der BDI, der Bundesverband der Deutschen Industrie, oder der DIHK, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag. Sie fordern, also die 27 Wirtschaftsverbände, dringend eine Lösung für die Rechtsunsicherheit rund um diese Kundenanlage.
Alles klar, hören wir mal rein. Du hast ihn zuerst gefragt, welche Bedeutung Mieterstrommodelle für die Energiewende haben.
Die Potenziale sind enorm. Wir könnten bis zu 20 Millionen Wohnungen erreichen und damit einen riesen Beitrag dazu leisten, dass die Energiewende erfolgreich gestaltet werden kann. Da wir eine Menge Strom benötigen in den urbanen Räumen hinsichtlich Wärmepumpen und Elektromobilität.
Wie bewerten Sie die Hemmnisse? Woran liegt es, wenn so ein Potenzial da ist, dass es so wenig bislang angenommen wird?
Ja, es sind vor allem regulatorische Hemmnisse, die aktuell die Entwicklung, den Ausbau hemmen. Einmal geht es um die Rentabilität der Projekte, denn die Projekte sind dann nur rentabel, wenn Voraussetzungen gegeben sind, den Strom gut messen zu können und abrechnen zu können und wenn genügend Haushalte im Gebäude mitmachen. Dazu gibt es Unsicherheiten hinsichtlich der Frage, ob es eine Kundenanlage ist oder nicht. Und die Frage, ob quasi letztendlich die Projekte wirtschaftlich umgesetzt werden können.
Es gibt jetzt gerade diese Rechtsunsicherheit wegen der Kundenanlage. Zu welchem Zeitpunkt kommt das?
Ja, die Rechtsunsicherheit kommt zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, da wir quasi einen Markt haben, der noch gar nicht am Wachsen ist. Und dementsprechend jetzt die Frage gestellt wird, wann können Niederstromprojekte als Kundenanlagen umgesetzt werden und damit eben die wirtschaftlichen Vorteile genießen, die man braucht, um die Projekte wirtschaftlich zu realisieren.
Welche Lösung schwebt Ihnen da vor? Also die Verbände zum Beispiel oder auch Investoren sagen, es bräuchte jetzt zumindest eine Übergangslösung, die Rechtssicherheit schafft. Was halten Sie davon, von dieser Forderung?
Na, ich denke, der Gesetzgeber ist schon gefordert, jetzt hier quasi Sicherheit zu schaffen und den Terminus Kundenanlage sauberer zu fassen, um Rechtssicherheit zu schaffen. Darüber hinaus brauchen wir aber auch eine neue Systematik bei den Netzentgelten, denn in Zukunft werden weniger Haushalte Netzentgelte zahlen und es fehlen Anreize bei der Frage, wo wollen wir eigentlich die Anlagen errichten und wie können wir eigentlich flexibles Verhalten der Marktakteure anreizen.
Wenn mehr Mieterstrom ermöglicht würde und die Zahl steigen würde, dann gäbe es ja auf der anderen Seite aber negative Aspekte für die verbleibenden Netznutzer, die nicht an einem Mieterstrommodell angeschlossen sind, weil sie quasi die Kosten für das Netz alleine tragen müssen. Was sagen Sie zu dieser Skepsis gegenüber Mieterstrommodellen?
Aktuell ist das kein Thema, weil Mieterstromprojekte kaum umgesetzt werden. Aber wenn wir langfristig denken, und das müssen wir ja bei diesem Thema, dann ist das ein super relevantes Thema. Wir brauchen eine netzdienliche Einspeisung des Mieterstroms. Und wir brauchen auch eine Klärung bei der Frage, wer letztendlich die Netzentgelte zu zahlen hat. Denn es kann nicht sein, dass Mieterstromprojekte gar nicht beteiligt sind bei der Frage, wie die Netze auszugestalten sind und welche Kosten damit einhergehen.
Da haben wir also gerade gehört, dass es neben der Sonderregelung Kundenanlage dann noch Folgefragen zu klären gibt. Zum Beispiel, wie Netzentgelte insgesamt anders verteilt werden könnten und Stromnetze dann auch gerechter finanziert werden könnten.
Aber wir haben ja gerade in dem Gespräch mit Herrn Müller gehört, dass eine Lösung da ziemlich schwer zu finden ist. Was sagt denn die Bundesregierung dazu?
Ja, zuständig wäre das Bundeswirtschaftsministerium und das hat mir geschrieben, Zitat, gerade angesichts der praktischen Bedeutung der Kundenanlage bedarf es einer gründlichen Erörterung der Ausgangslage und eventueller Handlungsmöglichkeiten, um eine tragfähige Lösung zu schaffen. Ja, und außerdem schreiben sie dann noch, es sei sehr komplex und die Lösung müsse man womöglich auf europäischer Ebene finden. Heißt, Handlungsbedarf sieht das Ministerium auch, eine zeitnahe Lösung scheint aber nicht so richtig greifbar.
Europäische Lösungen, das war in der Vergangenheit nicht immer ganz so einfach. Das zeigt zumindest hier unsere Erfahrung in der ARD-Rechtsredaktion. Also derzeit ein ziemlich unbefriedigender Zustand für alle, die in Mieterstrom investieren oder das noch vorhaben. Ich würde sagen, Philipp, das war's von uns für diese Woche. Vielen Dank, dass du dich mit diesem nischigen, aber wichtigen Thema auseinandergesetzt hast. Und von mir kommt jetzt noch der Podcast-Tipp. Allen, die informiert in den Tag starten möchten, empfehle ich 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Ja, wenn ich so die Nachrichten höre, dann frage ich mich immer, was hat das alles mit mir zu tun?
Genau das wollen wir für euch klären.
Und zwar jeden Morgen, da nämlich liefern wir euch die Infos für den Tag.
Ich bin Nina Häuser und blicke aus Nordrhein-Westfalen auf die Nachrichten.
Ja, und ich bin Lars Sänger, Journalist in und aus Thüringen.
In 15 Minuten hört ihr Themen, die im Alltag wichtig sind, mit Beispielen aus ganz Deutschland.
Wie sicher leben wir in Deutschland? Am Monatsende immer im Minus. Warum ist vieles so teuer geworden? Sind E-Autos wirklich die Zukunft? Wie kriegen wir das mit der Bildung besser hin?
Wir liefern euch die Antworten.
Wir sind immer zu zweit an verschiedenen Orten in Deutschland, um aus verschiedenen Blickwinkeln auf die Infos für den Tag zu schauen.
15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Und den hört ihr kostenlos und werbefrei in der ARD-Audiothek. Wenn ihr Anregungen oder Kritik für uns, die JustizreporterInnen, habt, dann geht die an justizreporterinnen@swr.de. Mein Name ist Alina Lagmöller. Zusammen mit mir im Studio ist Philipp Rayon. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ciao.